Da haben wir eben ein sehr herausforderndes Lied gehört. Und manch einer hat es innerlich laut, vollmundig mitgesungen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und manch einer hat sich vielleicht auch gefragt, will ich das mitsingen? Kann ich dem zustimmen? Stellen wir uns einmal folgende Situation vor. Da kommt Elon Musk zu dir mit einem Scheck in der Hand. Du wunderst dich total, wieso kommt er zu mir? Ist er es wirklich? Und was will er? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Er sagt zu mir, ich will dich unter Vertrag nehmen. Wenn du heute mir folgst, bekommst du 1 Million Euro von mir. Hui. Wie sieht es aus, Jörg? Gehst du diesen Deal ein? Er hält mir seine Hand hin. Für einen kleinen Moment zögere ich oder vielleicht du. Warum eigentlich nicht? Kann auch nicht schaden. Dann schaust du ihm in die Augen und willst einschlagen. Aber auf einmal hörst du hinter dir eine andere Stimme. Es ist Ozzy Osbourne. I am a dreamer. Okay, eines der wenigen Heavy-Metal-Lieder, die dir gefallen, weil es mehr eine Ballade ist. Also drehst du dich jetzt zu ihm um. Und dann steht er da und sagt dir mit seinen Worten, ich starre durch das Fenster auf die Welt dort draußen und ich frage mich, ob Mutter Erde überleben wird. Ich hoffe, dass die Menschheit irgendwann mal aufhört, sie zu missbrauchen. Aber ich bin ja nur ein Träumer. Ich verträume das Leben. Ich bin nur ein Träumer, der von besseren Tagen träumt. Gott und Jesus sind für mich keine Alternative. Aber ich hoffe darauf, dass Menschen mitmachen, bei mir einschlagen, dabei sind, aus dieser Mutter Erde wieder eine schöne Welt zu machen, für die Generation nach uns. Und dann streckt er mir die Hand aus und sagt, hey, willst du einschlagen? Machst du mit? Ermutigst du mich, damit ich einen Traum nicht nur träume, sondern ihn lebe? Oh, jetzt stehe ich da. Elon Musk mit einem Scheck 1 Million Euro oder die gute Sache, für die ich mich engagiere. Und ich merke, es wird mir zu viel. Ich mag mich jetzt nicht entscheiden. Also rufe ich einfach nur raus, ich will beides. Und in diesem Moment wache ich auf. Schweiß, nass gebadet. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Gott sei Dank. Oder was soll ich jetzt sagen? Der Traum vom Leben. So habe ich mal die Predigt überschrieben und es orientiert sich an einem Bibelvers, wo man sich im ersten Moment fragt, was hat dieser Titel mit diesem Vers zu tun? Es ist, wie gesagt, schon der Lieblingsvers von Imlet. Matthäus 6, Vers 33 und manch einer kennt ihn hoffentlich auch schon auswendig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dir wird alles andere Zufall, garantiert von Jesus Christus. Der Traum vom Leben soll das sein? Ein Leben gegeben für Gott. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachte zuerst nach Gott, trachte zuerst nach Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, was du zum Leben brauchst, wird dir geschenkt werden, wird dir zufallen. Ich finde, das hat etwas vom Traum des Lebens in sich. Aber gleichzeitig bleibt die Frage natürlich stehen, passt es tatsächlich zusammen? Da verweise ich mal auf die Jahreslosung. Prüft alles und das Gute behaltet. Das gilt auch für die heutige Predigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dir wird alles andere zufallen. Der Traum von Leben. Um diesen Text zu verstehen, brauchen wir immer auch einen Blick in den Gesamtzusammenhang. Es ist fast das Ende des Kapitels 6. Es ist das Ende einer langen Predigtreihe, die Jesus gehalten hat, und es ist der finale Satz. den er hier mal postet, den er hier mal einfach in die Öffentlichkeit stellt und damit seine Schüler, seine Jünger herausfordert. Also wenn wir uns auf die Entdeckungsreise zu einem besseren Verständnis dieses Textes uns aufmachen, dürfen wir folgende Punkte nicht vergessen. Es ist eine Einladung, Jesus Christus zu folgen. Matthäus schreibt sein Evangelium aber nicht an uns, Neuhöfener, Limburger Hofbürger, Luz oder Lampertheimer. Er schreibt an Judenchristen. Und für sie hat er eine Botschaft parat. Und ihnen möchte er etwas vermitteln und sie ermutigen, sich auf das Reich Gottes einzulassen. Und dazu entwickelt er aus meiner Perspektive den Traum des Lebens. Und zwar in einer dreifachen Art und Weise. Ich beziehe mich nur auf das Kapitel 6. Das erste ist der Traum von der Nähe zu Gott. Heute würde vielleicht manch einer sagen, eher an eine höhere Macht oder an dem, was wirklich bedeutend für mein Leben ist. Der Traum von der Nähe zu Gott, das war ein tiefes Anliegen eines jeden Juden, mit Gott verbunden zu sein. Aber dann gibt es den zweiten Traum, den wir in diesem Text finden, der Traum von Freiheit. Frei zu sein von Sorgen und frei zu sein von der Macht oder dem System des Geldes. Und dann gibt es noch den Traum vom großen Glück. Darüber wollen wir heute ein wenig nachdenken. Wir machen uns also auf die Suche. Was meint Jesus Christus damit, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten sollen und nach seiner Gerechtigkeit? Jesus hat sehr viele Predigten gehalten, kleine, kurze Predigten, dort in Kapitel 6. Sie bauen aufeinander auf, sie gehören zusammen, aber sie richten sich, wie gesagt, an die Schüler, die vor ihm sind. Und nun sollen wir von diesen Schülern übersetzen, was es für uns bedeutet. Und dafür müssen wir verstehen, was sie erstmal selbstverständlicherweise verstanden haben von dem, was Jesus Christus ihnen vermittelt hat. Sie soll also sich für das Reich Gottes engagieren. Und dazu gehört für sie der Traum zur Nähe Gottes dazu. Und was diese Nähe zu Gottes bewirkt, das war ihnen klar. Dazu mussten sie nicht unterrichtet werden. Das hat etwas mit Wisst ihr es? Womit es was zu tun hat? Vertrauen? Na, jetzt sind wir im Matthäus-Evangelium drin. Da wird es ganz einfach gesagt, es hat etwas damit zu tun, dass ich spende, dass ich bete, dass ich faste. Das sind die drei Wege der Glückseligkeit, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Spenden heißt, ich kümmere mich um die Armen, ich gebe ihnen etwas, sodass sie tatsächlich was zu leben haben, was zu essen haben. Beten heißt, ich gehe in den Tempel, weil das der Ort ist, wo Gott gegenwärtig ist. Das private Gebet war den Juden gar nicht so vertraut. Und dann noch das Letzte eben, dass sie, jetzt muss ich selber in mein Skript gucken, dass sie fasten. Also Fasten im Sinne von Verzichten, dass sie etwas streichen. Das sind die drei klassischen Wege, um in die Nähe Gottes zu kommen. Und jetzt lesen wir in Kapitel 5, Vers 20, einer der letzten Verse, folgenden Satz. Den sagt Jesus. Aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Oh, das ist eine Latte, gell? Die schriftgelehrten Pharisäer waren dafür bekannt, wie exakt sie die Gebote Gottes eingehalten haben. Und sie waren davon überzeugt, wenn wir alle Gebote Gottes hundertprozentig einhalten, kommt der Messias. Das ist der Tag, dass das Reich Gottes in unserer Mitte ist. Und nun sagt Jesus seinen Schülern, wow, das reicht nicht aus. Ihr müsst es übertreffen. Ihr müsst vortrefflicher sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Was hat er damit gemeint? Eine PowerPoint-Präsentation eures Lebens im Sinne von, was ihr alles vor Gott tut, reicht nicht aus. Damit kommt ihr bei den Menschen an, die klopfen euch auf die Schulter. Ihr wollt auch von ihnen gesehen werden. Das ist das Markenzeichen der schriftgelehrten Pharisäer. Ihr wollt Anerkennung und Gunst bekommen bei den Menschen, aber ihr geht leer aus bei Gott. Kapitel 6, Vers 1. Habt aber Acht, dass eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Und Vers 16, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Also Jesus zieht an dieser Stelle eine klare Grenze. Die Nähe Gottes gibt es nur auf eine Art und Weise. Ihr fokussiert euch auf Jesus Christus. Ihr fokussiert euch auf Gott. Und es soll euch um ihn allein gehen, wie wir es eben in den Liedern zum Ausdruck gebracht haben. Für den König, für ihn allein. Alle Ehre ihm, nicht mir. Die Bergpredigt ist also eine große Herausforderung, wenn es um die Nähe zu Gott geht. Unsere Gerechtigkeit soll übertrefflich sein von dem, was Menschen ihnen vorleben. Das, was Jesus Christus im Einzelnen zu den Geboten lehrt, Hand aufs Herz, können wir nicht einhalten. Also brauchen wir die Nähe Gottes, um gerecht zu werden. Anders geht es nicht. Und jedes Mal, wenn wir meinen, das schaffe ich aber allein und ich bekomme es hin, wird das Christsein sehr anstrengend, weil ich es aus meiner Kraft mache. Ich habe mich gefragt, warum zieht Jesus Christus diese Grenze? Gott geht es um Beziehung. Und in Beziehung ist es, wie auch in unserem menschlichen Bereich, verlangt mein Gegenüber die volle Aufmerksamkeit. Und er findet es nicht gut, wenn ich dann immer nur von mir rede, weil er möchte mal gesehen und gehört werden. Und so geht es Gott auch. Ja, er hört uns zu. Ja, er erhört unsere Gebete. Aber er freut sich darüber, wenn wir ihm allein die Ehre geben. Ihn groß machen, ohne selbst dabei groß herauszukommen. Ich habe mir gedacht, ja, das kenne ich doch auch in meinem Leben. Wenn ich von etwas begeistert bin, ist es selbstverständlich, dass ich mich darauf konzentriere und fokussiere. Zum Beispiel, wenn mich ein Urlaubsort begeistert, dann möchte ich nächstes Jahr nochmal dahin fahren, weil es so schön war. Wenn ich Musik höre, die mich ganz persönlich berührt, dann höre ich mir das nochmal an und wieder an und nochmal an. Ich bin darauf fokussiert, weil mir diese Musik so gut tut. Wenn ich eine sehr schöne Einrichtung oder ein fantastisches Bild sehe oder ein Auto, von dem ich träume, dann setze ich alles daran, es mir immer wieder mal anzuschauen und überlege, kann ich mir das leisten? Kann ich das mal bekommen? Also immer, wenn mich persönlich etwas anzieht, so ist meine Beobachtung, versuche ich in den Genuss dieser Sache zu kommen. Und ich räume dafür Zeit ein in meinem Kalender. Ich verschiebe Erledigungen. Ich sage Termine ab. Ich lasse Dinge einfach mal ungeräumt liegen. Ich spare darauf und ich verzichte. Und dann haben wir auf einmal diese drei Dinge. Das heißt, ich konzentriere mich darauf. Das war das Mittel. Ich bete. Ich suche die Gegenwart Gottes. Ich bin bereit, auf etwas zu verzichten und ich investiere, damit ich das bekomme, was ich gerne haben möchte. Und das gilt nun für die Beziehung zu Gott, um in seine Nähe zu kommen. Das heißt also, ich investiere in diese Beziehung mit dem, was ich habe, an Geld, an Gaben, an Zeit. Ich fokussiere mich darauf, indem ich immer wieder das Gespräch mit Gott, mit Jesus Christus suche. Und wie selbstverständlich werde ich deswegen auf vieles andere verzichten. Das ist allerdings eine Entscheidung, die ich treffen muss, ob das so selbstverständlich ist. Und da merke ich, dass in meiner inneren Werteskala, und ich gehe davon aus, jeder von uns trägt so etwas in sich, auf einmal so ein Raster da ist, dass ich mir sage, Herr, ich verstehe diesen Gedanken, aber ich denke oftmals, ich bin nicht gut genug, um mit dir ganz tief verbunden zu sein. Ich schaffe es nicht, mit dir verbunden zu sein, in dir zu bleiben und du in mir, dass mein Leben viel Frucht bringt. Ich bekomme das nicht hin. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und was mache ich? Ich spende noch ein bisschen mehr, damit mein schlechtes Gewissen weniger wird. Dann merke ich, oh Herr, mit dir zu reden, mich auf dich zu fokussieren, das habe ich diese Woche wieder zurückgegeben, viel zu wenig getan. Und was mache ich? Ich verspreche Gott jetzt aber noch mehr, noch mehr. Ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich werde mich übertreffen. Mein Neujahrsversprechen. Und dann kommt die Sache mit dem Verzichten. Und dann sage ich, okay, ich verzichte jetzt. Und dann kommt meine innere Werteskala, da sage ich, okay, aber dann musst du und du und du auch verzichten. Ich lebe sie ja vor. Versteht ihr? Im Grunde genommen sind wir in dieser übertragenen Sichtweise nicht anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir erwarten immer etwas selbst zu bekommen, ein ruhiges Gewissen. Wir verzichten etwas, erwarten die anderen, machen es auch. Ich bin nicht der Einzige. Und wenn es um Gebet geht, mache ich mehr, mehr, mehr von dem, was sowieso nicht funktioniert. Anstatt in Christus einfach nur relaxed zu sein. Er lädt uns ja ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen und nicht zur Anstrengung, zum Antreiben. Es geht also um Gerechtigkeit. Und ich merke, dass diese Gerechtigkeit von etwas ganz anderes im Reich Gottes genährt wird und gefüllt wird. Da ist jemand, der mich gerecht macht. Da ist jemand, der mich heilig macht. Da ist jemand, der mich liebt und bedeutend macht. Ich muss nicht mehr darum kämpfen und ringen. Es geht um Gerechtigkeit. Da habe ich mir gedacht, ja, das, was die Juden verinnerlicht hatten, ist immer so eine Sache zwischen ihnen und Gott. Also ist so eine Zweiergeschichte. Aber Gerechtigkeit, wir sollen ja trachten nach dem Reich Gottes, das heißt nach Gott selbst und der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das geht nicht, nur ich und Gott. Gerechtigkeit hat jetzt nicht so viel etwas mit einer geistlichen Dimension zu tun, sondern mit einer pragmatischen Dimension. Ich soll gerecht sein zu den Menschen. Ich soll Gerechtigkeit schaffen. Und wenn ich reich bin, habe ich eine Verantwortung gegenüber denen, die arm sind. Also findet das Ganze nicht im Kämmerlein statt, sondern ich darf hingehen und für Menschen, denen es nicht so gut geht mit mir, wie mir, eine Gebetserhörung zu werden. Das ist Gerechtigkeit. Also schauen wir einmal, so habe ich es mir gedacht, auf Jesus und versuchen von ihm zu lernen, wie hat er es denn gelebt? Ich denke, jeder von uns würde die These unterstreichen, dass Jesus Christus auf jeden Fall zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet hat. Da gab es keine Abstriche bei ihm. Aber was lernen wir dann durch sein Leben? Er hat 10 oder 15 Jahre lang als Zimmermann seinen Unterhalt verdient. Zu Anfang vielleicht mit seinem Vater, sicher mit seinem Vater zusammen, weil dann der Josef nicht mehr auftaucht, scheint er gestorben zu sein. Also hat er alleine weitergearbeitet, um für seine Familie, seine Mutter und seine Geschwister als Erstgeborener zu sorgen. 10 bis 15 Jahre. Und erst dann kam der Punkt, dass er so fasziniert war vom Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit, dass ihn dazu gebracht hat, seinen Beruf als Zimmermann an den Nagel zu hängen, und sein Zuhause zu verlassen, um einer neuen Berufung nachzugehen, als Verkündiger durch das Land zu reisen. Und dann bringt er Geschichten zur Sprache, Gleichnisse, in denen er es deutlich macht, warum er so davon fasziniert ist. Er sagt, da gibt es einen Mann, der hat einen Schatz in einem Acker gefunden. Und dann hält er diesen Fund erstmal ganz geheim, er versteckt ihn. Und dann spart er hin und möchte nicht, dass dieser Schatz ihm vor der Nase geklaut wird, weggeschnappt wird. Und er ist dann so voller Freude über diesen Schatz, dass er alles verkauft, um dieses Stück Land zu kaufen, auf dem der Acker sich befindet. Er war begeistert von Gottes Sache. Deswegen konnte er auf einmal alles stehen liegen lassen, was für jeden anderen Menschen sehr bedeutend war. Und jetzt merkt ihr schon, von Jesus lernen heißt nicht ihm alles nachmachen. Also jetzt bitte nicht deinen Job kündigen, dein Haus verkaufen und dann hier durch die Lande reisen oder wandern, um Jesus zu verkündigen. Maria und Martha liebten Jesus doch. Also sie hatten das Reich Gottes auch ein Stück weit in sich getragen. Aber sie waren sehr hausverbunden. Lazarus, sein Freund, liebte und glaubte an Jesus Christus, aber er blieb in seinem Berufsstand. Und Jesus hätte gar nicht so viel durch die Länder reisen können, durch Galiläa, Judäa, nach Jerusalem, wenn es da nicht Leute gegeben hätte, wo er auch mal zu Hause sein durfte. Oder die ihn finanziell versorgt hatten, damit er was zu essen hat mit seinen Leuten. Dass er mal 5000 Menschen übernatürlich satt gemacht hat, ist nicht der Standard. Es war eine Ausnahme des Himmelreiches. Überwiegend mussten sie sehen, wo sie etwas zu essen herbekamen. Also lerne ich doch daraus von Jesus Christus, das Reich Gottes darf in mir absolut eine Energie freisetzen, dass ich fasziniert davon bin, dass es mein Traum ist, was heißt, dann bin ich mit Gott zusammen für ihn unterwegs in einer Welt. Aber es ist meine Welt, wo er mich individuell beruft, Jörg, leb so in dieser Welt für diese Menschen. Habt ihr das verstanden? Stimmt ihr dem zu? Ich finde das so befreiend. Ich finde das so befreiend, dass Jesus Christus in mir durch seinen Geist lebt. Also nehme ich mir Zeit für Jesus Christus. Also lasse ich mich vom Geist Gottes, Jesus Christus in mir erfüllen, damit ich aus diesen Ressourcen heraus das lebe, was er schon vorbereitet hat. Und ich achte permanent darauf, dass ich nicht aus eigener Kraft lebe und Dinge mache, zu denen ich gar keinen Auftrag habe. Weil das ist anstrengend. Und ich achte darauf, dass ich niemand anderen etwas auferlege, was mit dieser Gerechtigkeit nicht übereinstimmt. Das ist der Traum der Nähe Gottes. Und wisst ihr, je inniger wir mit Christus verbunden sind, umso mehr werden wir das selbstverständlich leben. Damit komme ich zu dem zweiten Gedanken, der Traum von Freiheit. Das ist dieser Passus, wo es da heißt, warum macht ihr euch so viele Sorgen? Also es ist doch unnötig. Also ihr macht euch Sorgen, was ihr essen sollt, was ihr euch anziehen sollt, ständig nur Sorgen, Sorgen, Sorgen. Also wenn Gott die Vögel des Himmels doch schon versorgt, ihr seid doch viel bedeutender. Dann wird sich doch auch Gott um euch kümmern. Und wenn er die einfachen Blumen, die so auf dem Feld wachsen, die Lilien, wenn die so wunderschön sind, besser als Salomo mit seinem ganzen Reichtum sich je gekleidet hat, hey, ihr seid doch bedeutender und wichtiger bei Gott, also wird er auch euch versorgen. Und dann geht er kommt er auf das Thema des lieben Geldes zu sprechen. Geld regiert die Welt. Und da sagt er, nein, das geht nicht. Entweder ist Gott der König, der regiert, oder Geld. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht euer ganzes Leben der Karriere, dem Erfolg und dem Money, Money hingeben, weil es ist unverträglich zu der Herrschaft Gottes. Wow, da haben wir es wieder, ein Leben gegeben. Wir brauchen also das gute Ziel, das Gott uns gibt, vor Augen. Der Traum von Freiheit steckt dahinter. Freiheit heißt, ich bin sorgenfrei und ich darf ein reich erfülltes Leben haben. Und ein reich erfülltes Leben ist nicht immer vom Geld abhängig. Auch wenn Geld sinnvoll ist. Auch wenn Geld das Leben erleichtert. Aber ein reich erfülltes Leben hängt von anderen Werten zusammen, hängt mit anderen Werten zusammen. Und ich habe mich gefragt, sind wir tatsächlich frei von dem System Geld, was auch immer ein System der Macht ist, oder sind wir so sehr, weil wir hier in Deutschland leben, daran gebunden, dass wir fast keine andere Alternative haben? Ich verkneife mir jetzt irgendwelche politischen Äußerungen. Dafür möchte ich sagen, Jesus malt uns eine Freiheit vor Augen und damit ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt, weil er meint es wörtlich. Ich kümmere mich um euch, ich sorge mich um euch. Ja, wir haben viele Kranke unter uns. Und man könnte meinen, ja, Jesus, hast du diese Realität nicht wahrgenommen? Durch einen Unfall ist eine Person, die wir kennen, die die meisten von uns kennen, von heute auf morgen komplett erstmal vom Leben weggerissen. Das ist tragisch, das ist entsetzlich. Andere verlieren ihr Leben. Ja, Jesus, siehst du diese Realität nicht? Doch, er sieht sie. Aber ihm ging es doch auch nicht anders. Er lebte ja auch in dieser Realität. Und er hat auch viel gelitten. Und er musste auch viel auf sich nehmen. Und am liebsten hätte er am Ende seines Lebens gesagt, nein, jetzt ist gut, Gott. Gibt es nicht eine Alternative? Und Gott, der Vater, sagt, nein, es gibt sie nicht. Ein Leben für mich, das ist dein Job. Und darin ist die Rettung für alle anderen da. Dadurch bekommen sie diesen Traum der Freiheit verwirklicht. Ob uns das gelingt, ob uns Gott diese Freiheit schenkt? Ich denke, ihr ahnt es schon, was es bedeutet. Die Freiheit der Nähe Gottes, die Freiheit von Sorgen, die Freiheit von weltlichen Abhängigkeiten, egal wie sie sind, die Freiheit davon, dass irgendetwas anderes außer Gott Besitz von mir ergreift und deswegen in mir regiert, das ist etwas, wonach die Menschen sich sehen, die Gott gar nicht kennen. Und wie viel mehr dürfen wir uns danach sehnen? Es ist legitim, weil das ein Traum Gottes ist, weil das Reich Gottes in der Realität ist. Das Reich Gottes ist die Konzentration auf Jesus Christus. Denn da, wo Jesus Christus ist, ist das Reich Gottes mitten unter uns. Da Jesus Christus als Mensch nicht mehr da ist, ist es die Realität des Geistes Gottes mitten in uns, der uns seine Kraft, sein Wesen und alles andere zur Verfügung stellt. Im Grunde genommen sind es drei W-Wörter, die er in uns in eine göttliche Qualität verwandelt. Es sind die Worte Gottes, die er in uns lebendig werden lässt, Worte, die Leben schaffen, die den Qualitätsmerkmal von ewig in sich tragen. Und es ist das Wesen Gottes, was vorbildhaft ist für alle Menschen. Und der Geist Gottes will uns das Wesen Gottes hineinprägen. Und es ist die Wirkung, es ist die Kraft Gottes, die durch unser Leben freigesetzt wird, immer zum Segen für andere. Und das nenne ich jetzt, und jetzt sind wir bei dem finalen Satz, das ist der Traum vom großen Glück, dass uns das gelingt, dass uns das geschenkt wird. Ja, ich möchte das eigentlich noch mehr betonen, dass es uns geschenkt wird. Denn es ist Gottes Gnade, die uns gerecht macht, die uns heilig macht, die uns geliebt macht. Es ist Gottes Kraft, die uns das Leben ermöglicht. Und es ist Gottes Geist, der uns in das Bild Gottes verwandelt, so wie Gott selber ist. Und da, wo das in uns sich entfaltet, da erfüllen sich unsere Träume. Da erfüllen sich unsere Träume. Da wissen wir auf einmal etwas, was die meisten Menschen noch nie erahnt und nie gedacht haben. Das ist das Leben, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Es sind drei Dinge, die uns in die Nähe Gottes bringen. Investiere in das Reich Gottes. Nimm dir Zeit für Gott und sei bereit, auf etwas zu verzichten, was dir diese Zeit oder das andere klaut. Es sind zwei Dinge, die uns im Wege stehen. Das ist dieses sich ständig Sorgen machen, ist das Fokussieren auf diese Welt. Und es ist die Macht des Reichtums, die uns träge macht. Und wir müssen uns entscheiden. Nein, wir dürfen uns entscheiden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Der Traum vom Leben. Aber es gibt ja noch das kleine Wort zuerst. Und zuerst bedeutet nicht morgen, nicht irgendwann mal und nicht, wenn es mir passt. Zuerst heißt einfach schlicht jetzt. Jesus first. Jesus zuerst. Und das ist seine Einladung heute an uns. Und ich hoffe, dass wir so mutig sind, dass wir diese Einladung annehmen. Nicht die 1 Million von Elon Musk. Nicht das Engagement für die Schöpfung ohne Gott. Sondern dass wir sagen, Jesus, da will ich dabei sein, wenn es um dein Reich geht. Dann möchte ich, dass es mitten unter uns ist. Dann will ich, dass es mitten in mir ist. Und all das entfaltet, was ich jetzt gerade gehört habe. Weil es mich fasziniert. Weil ich merke, hey, darauf kommt es an. Aber werden wir so mutig sein, unser Leben radikal 100% Jesus Christus zur Verfügung zu stellen? Ich hoffe es und ich wünsche es mir. Und deswegen möchte ich die Predigt mit einem zweifachen Aufruf beenden, so wie Jesus es auch getan hat. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann werdet ihr alles bekommen, was euer Leben glücklich macht, gut macht, zufriedenstellt. Und vielleicht war für dich bisher Gott oder Jesus Christus nie eine Alternative. Vielleicht sagst du, es ist gut, mich für Menschen einzusetzen und das mache ich auch gerne. Ich habe auch immer schon wieder gespendet, das mache ich auch gerne, aber dafür brauche ich Gott nicht. Vielleicht hast du auch gemerkt, okay, ich bin vielleicht wie die Jünger, die das nur gehört haben, die es wissen, aber die es nicht erleben. Und du ahnst jetzt schon, und davon gehe ich aus, heute meint Jesus Christus dich, dass du anfängst zu sagen, Jesus Christus, heute sollst du mein Leben haben. Ich will, dass du zuerst jetzt mich erfüllst, dass du mir vergibst, was im Wege steht und dass du mich erfüllst mit deinem Geist. Und wenn das du weißt, und das ist immer dieser Moment, wo der Geist Gottes irgendwas dir so deutlich macht in deinem Herzen, dass du weißt, jetzt bin ich dran, dann mach es deutlich. Dann heb einfach deine Hand und sage, ja, ich will dabei sein. Das ist mein Aufruf für Jesus. Der zweite Aufruf gilt all den anderen, die sagen, diese Entscheidung habe ich getroffen, aber ich muss gestehen, dass ich dieses zuerst nach dem Reich Gottes inzwischen ganz schön minimiert habe oder verdreht habe. Dass ich meine zwar, dass ich geistig gut unterwegs bin, aber ich merke, es ist anstrengend und mir fehlt oft die Freude und der Friede im Heiligen Geist. Merkmale des Reiches Gottes. Also scheint bei mir etwas nicht zu stimmen. Und ich habe es nötig, mich neu dafür auszusprechen, Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Nein, ich weiß, ich kriege es nicht hin. Aber ich entscheide mich neu, von ganzem Herzen. Ich sage dir, mein Leben gegeben für dich, Jesus Christus. Und wenn du sagst, ja, das habe ich nötig und das will ich, dann mach es deutlich, indem du einfach deine Hand hältst und sagst, ja, Jesus Christus, ich will dabei sein. So wie ich bin, echt, ehrlich, aufrichtig. Aber ich will es mit dir, dass du mein Leben neu wieder darüber bestimmst, es leitest, sodass ich Kind Gottes bin, es führst und ich dann das erleben darf, wie du mich in allem Bereich meines Lebens versorgst. Und meine Frage ist jetzt ganz einfach. Wer Nummer eins sagt, jawohl, ich will dabei sein, erstmalig. Nummer zwei, ich will neu dabei sein. Heb einfach deine Hand und sag, jawohl, ich bin es. Ich bin heute gemeint. Jesus Christus, du siehst jetzt alle, die ihre Hände gehoben haben. Ich danke dir dafür, weil es dein Reden ist. Ich danke dir, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du unser Herz verstehst. Ich danke dir dafür, dass du uns jetzt neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst und eine Entschlossenheit in unser Herz hineingibst. Denn dein Heiliger Geist ist auch Selbstdisziplin. Ich danke dir, dass du uns mit deiner göttlichen Kraft erfüllst, sodass wir das leben können, wozu du uns berufen hast. Und ich danke dir, dass du alle unsere Träume erfüllst. Ich danke dir, dass wir heute nicht vom Leben träumen, sondern dass wir unser Leben in die Hand nehmen, mit dir zusammen. Wir loben und preisen dich von ganzem Herzen dafür. Amen.